muss erst mal sehen, wer alles da ist. Ihr wisst ja, wir wohnen in Eichach und nicht weit weg vom Gymnasium. Und hinter dem Gymnasium ist dieses Landkreisstadion. Sagt das jedem was? Okay. Und der Philipp, mein Sohn, fährt, wenn es dunkel wird, da gern mit dem Fahrrad herum. Und da gibt es so eine Ecke, da ist es sehr dunkel. Und ich war dieses Jahr mal mit ihm, weil da gibt es immer mal so dunkle Gestalten, die da sind auf diesem Parkplatz. Da fahren dann so Autos und sitzen dann Leute drin und es ist stockfinster. Also wenn es dunkel wird, siehst du gar nichts mehr da. Da scheint keine Straßenlaterne hin. Und ich bin dieses Jahr mal mitgefahren. Es wurde dunkel, es war dann relativ dunkel. Dann habe ich gesagt, komm, ich fahre mal mit. Sind wir hingefahren, haben unsere Lichter auch ausgemacht am Fahrrad so und sind dann auf diesen Parkplatz und wirklich, du hast nichts gesehen. Ich hatte keine Ahnung, steht da ein Auto weiter weg, ihr müsst es mal ausprobieren. Und ich muss euch sagen, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Eigentlich nein. Aber es war ein bisschen komisches Gefühl. Weil ich wusste auch nicht, steht da hinten jemand und guckt uns an und wir stehen jetzt auf diesem Parkplatz. Und es ist schon so, Dunkelheit macht ein komisches Gefühl. Und jeder, der mal in der Nacht wach wird und nicht schlafen kann, kann mir das wahrscheinlich bestätigen. Es ist irgendwie komisch. Da kommen negative Gedanken, da kommen komische Sachen. Irgendwie kommt dann die ganzen Sorgen hoch, die man so gar nicht gebrauchen kann. Und Finsternis, wenn über einen Menschen kommt, kann eine richtige Plage sein. Also Dunkelheit kann eine richtige Plage sein. Und in der Bibel gab es sogar wortwörtlich eine Plage, die Dunkelheit war. Es war nur dunkel und es war eine Riesenplage. Und zwar in Ägypten. Das war die 9. Plage, kurz bevor es dem Pharao so dicke gereicht hat. Er hatte ja das Volk Israel in Gefangenschaft und die wollten weg und er hat sie nicht gehen lassen. Und dann schickte Gott einfach Finsternis. Keine Ahnung, was da passiert ist. Waren die Sterne weg? Ich weiß es nicht. Die hatten ja damals, weil ich informiert bin, keine Straßenlaternen, keine LED-Lampen. Es war einfach stockfinster. Und das Interessante war, es war so finster bei denen, ich kann das mal kurz vorlesen, weil das ist schon interessant. 2. Mose 10, 22 bis 23. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine Finsternis 3 Tage lang. Man konnte einander nicht sehen, also vermutlich auch am Tag, nicht nur in der Nacht, da war es 3 Tage lang stockfinster. Man konnte einander nicht sehen und niemand stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Die waren einfach wie festgefroren, weil die wussten gar nicht, was geht da ab. Und jetzt kommt es, und das ist doch echt fies. Aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. Also ich finde, heutzutage wird man sagen, das ist spooky. Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Das ist sehr komisch. Aber ihr seht, Licht, Finsternis. So, kommen wir zurück zu der Geschichte. Ich war auf diesem Parkplatz mit Philipp, aber wir waren vorbereitet. Zack! Ich hatte Licht an meinem Fahrrad, ich hatte Taschenlampen, ich hatte alles dabei und dann haben wir angemacht und dann haben wir geleuchtet. Es war Gott sei Dank kein Mensch weit und breit. Da war ich schon sehr froh. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Entschuldigung. Wenn da was ist, dann kommst du zu mir. Dann bleibe ich hier eben. Da sind zu viele Kabel. Auf jeden Fall, wir hatten ein Licht dabei. Und das Schöne ist, das ist jetzt so eine kleine Funzel, die ich hier habe. Das heißt, die kann man so anmachen, dann kann man sie so, dann kann man vorne und seitlich leuchten. Aber Gottes Licht scheint viel, viel heller. Und was mir bewusst geworden ist in dem Moment, oder wo, wenn du mit deiner Taschenlampe oder mit was auch immer scheinst, es gibt keinen Ort, der finster genug ist, dass das Licht Gottes nicht darin scheinen kann. Es gibt keinen Ort. Wenn du es nicht glaubst, dann geh mal irgendwo mit so einer kleinen Funzel, geh irgendwo hin und scheine, die Dunkelheit ist weg, Licht kommt. Und je stärker das Licht ist, desto heller wird es. Und warum erzähle ich euch von dem Licht? Es gibt eine Bibelstelle, Johannes 1, Vers 4, weil diese Lichter auch, das, was wir hier sehen, die Kerzen, die sollen hindeuten auf das wahre Licht. Und das ist heute interessanterweise schon öfters gekommen, von dem Licht, und von diesem Licht will ich predigen. Mein Thema ist heute, das Licht Gottes bringt Veränderung. Johannes 1, Vers 4 steht: in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Ich muss kurz aufschlagen. Johannes 1, Vers 4. Genau, da fängt es an. Das steht: im Anfang war das Wort und so weiter. In ihm war Leben. Wer war dieses ihm war Leben? Wenn ihr wisst, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer wurde Fleisch und wohnte unter uns? Es ist nicht so schwer. Jesus. In ein paar Wochen feiern wir das, dass Jesus Fleisch wurde, dass er geboren wurde, unter uns wohnte. In ihm, in Jesus, können wir auch lesen, in Jesus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist das Licht. Und das Licht scheint in der Finsternis, steht an einer anderen Stelle. Das Licht scheint in der Finsternis. So, und wenn du nicht glaubst, dass es möglich ist, dass das Licht überall scheint, dann erzähle ich dir jetzt mal was. Und dann erzähle ich euch von Saulus. Und das ist ein Beispiel, dass ihr seht, du kannst gar nicht so tief sinken, dass das Licht in deinem Leben nicht scheinen kann. Ich habe mich nie so richtig mit dem Saulus beschäftigt, und wo ich mich jetzt beschäftigt habe bei der Predigtvorbereitung, ich war schon geschockt, kann man schon sagen. Ich habe gedacht, na ja, der war nicht so gut, aber was der wirklich offenbart, wenn du ein bisschen mehr liest, das ist erschreckend, sage ich euch. Saulus war ein Typ, ein Mensch, der dachte, dass er absolut auf dem richtigen Weg ist. Er war ein junger Mann, er war total hochmotiviert, heutzutage würde man sagen übermotiviert. Und an einer anderen Stelle heißt es, er war ein Eiferer für Gott. Er hat gedacht, dass er für Gott einen Haufen bewegt. Und er war sehr erfolgreich in dem, was er getan hat. Und wisst ihr, was sein Beruf war? Also was zumindest in der Bibel steht, Christen zu verfolgen. Und zwar Männer und Frauen. Und da steht an ein paar Stellen, der hat nicht nur die Männer verfolgt, der hat die Frauen mitverfolgt. Er hat sie in die Gefängnisse geschleppt. Ich will nicht wissen, was ist mit den Kindern passiert. Der ist durch die Häuser systematisch gezogen. Kann man mit dem mit Hitler vergleichen, wo die Nazis wirklich Haus für Haus durchkämmt haben und gesucht haben. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus, da geht es um Stephanus, willigte in seine Tötung mit ein. Das heißt, er war wirklich auch jemand, der sagen konnte, Tod oder Leben. Hat gesagt, nee, der soll sterben, und dann wurde er gesteinigt. Das heißt, er hatte echt Morde auf dem Gewissen. An einer anderen Stelle steht, dass er einige Morde auf dem Gewissen hatte. Es war nicht der einzige, der Stephanus. Apostelgeschichte 8, Vers 1 geht dann weiter. An jenem Tag entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde. Ich glaube, Saulus war da nicht wenig dran beteiligt. Also der war schon ein sehr radikaler Mensch, sage ich euch. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und schleppte Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Heftig, oder? Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Der war richtig aggro, der Typ. Der war wirklich, das war wie sein Lebensmotto, Leute zu verhaften, ins Gefängnis zu tun, umbringen zu lassen. Der dachte absolut richtig, was er da tut. Ging zu dem Hohepriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, so hieß das früher, die an Jesus glaubten, die des Weges wären, fände Männer wie auch Frauen, sie gebunden nach Jerusalem führt. Es hat ihm nicht nur gereicht, in seinem Gebiet das zu tun, sondern er wollte nach Syrien. Er wollte nach Syrien und in Damaskus, einer großen Stadt, auch aufräumen. Also das ist schon, war schon ein heftiger Typ. Dann gibt's, die finde ich, eine der heftigsten Stellen, die mich echt getroffen hat, war Apostelgeschichte 26. Die habe ich heute früh noch kurz gelesen. Die muss ich euch auch vorlesen. Nur, dass wir wissen, um wen es sich hier handelt. Apostelgeschichte 26, 9. Da erzählt er selber von sich dann. Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesus des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe, und viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den Hohepriestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, es geht um einige Leute, die er auf dem Gewissen hatte, gab ich meine Stimme dazu. Und jetzt kommt's, was ich echt auch heftig finde. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Gott zu lästern. Die wurden gequält, um dann zu sagen, nee, ich glaube nicht mehr an Gott. Und das gibt's heute auch noch auf der Welt, dass Leute gequält werden, bis sie sagen, sie glauben nicht mehr an den Gott. So ein Typ war der Saulus. Und über die Maßen gegen sie rast, er verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. So. Kein Holy Moly Typ, sondern wirklich ein heftiger, böser Mensch. So ein Mensch, ich weiß nicht, ob jemand von uns will, dass so jemand überhaupt gläubig wird, dass er Jesus findet. Also, muss ehrlich sagen, ich finde den schon eine harten Brocken. Und jetzt kommt es aber, und das finde ich das Schöne bei Gott. Als er aber, Apostelgeschichte 9, Vers 4, er geht auf den Weg nach Damaskus, ja? Und er ist total engagiert, total feurig, da aufzuräumen, so. Und wir haben ja auch unsere Pläne und verfolgen die mit aller Brutalität manchmal. Und plötzlich geschieht etwas, was gar nicht in sein Raster passt. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht. An einer anderen Stelle steht ein helles Licht. Es muss so eine markante Geschichte sein. Dreimal wird diese Geschichte berichtet. Also einmal wird es erzählt, zweimal berichtet Paulus selber von dem, was er erlebt hat, weil es hat sein Leben komplett verändert. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, ein helles Licht, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich habe mal von Christen gehört, die waren zusammen, schon Jahre her, und sie beteten und sie sahen, wie die Polizei kam, oder kriegen sie irgendwie mit und sie verhaften wollte. Und sie beteten und die Polizisten fanden die Türe nicht und konnten nicht rein. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass es sowas gibt. Aber wisst ihr, sucht manchmal einen Schlüssel oder so und ihr findet nicht. Und eigentlich liegt er da. Und wir haben in unserer Nachbarschaft zwei Häuser weiter, ist ein Haus, ist ein Dreierspann. Und in der Mitte des Hauses habe ich irgendwie gebraucht, bis ich gesehen habe, da ist ja auch noch ein Haus dazwischen. Also ich hätte da den Eingang nicht so leicht gefunden. Das ist so eng, ein bisschen versetzt, da denkst du irgendwie, das gehört nach links oder nach rechts. Und so wird es den Polizisten auch gegangen, sondern sind sie wieder von dann gegangen. So, hier passieren fünf Dinge. Das eine ist, wenn Gott begegnet, wenn Gott Menschen begegnet, wenn Gott dir begegnet, dann strahlt ein helles Licht, zack, Licht kommt. Ja, wir haben es heute öfters gehört, Licht kommt. Und Gott will, dass sein Licht kommt. Nicht nur, wenn wir Weihnachten feiern, nicht nur, wenn wir feiern, Jesus ist gekommen, er will, dass sein Licht kommt. Er will strahlen. Es ist seine absolute Priorität, dass er sagt, mein Licht soll scheinen in der ganzen Welt. Und was interessant ist, wenn Gottes Licht scheint, dann bleibt nicht so, wie es ist. Da passiert Veränderung, das kannst du mir glauben. Das zweite ist, er fällt auf die Erde, der Saulus. Und ich habe gedacht, ich versuche immer Dinge so zu erklären, dass ich sage, es hat das Bildliche, was da wirklich steht, aber es hat auch oft einen Hintergedanke in der Bibel, dass wenn du Gott begegnest, dann kannst du nicht auf deinem hohen Ross bleiben. Und Saulus war ja so auf seinem hohen Ross und er fällt runter zum Boden. Und ich glaube, in dem Moment, er hat irgendwie gemerkt, so toll und so groß ist er gar nicht und so mächtig, wie er denkt. Und plötzlich lag er auf dem Boden, klein und ärmlich. Und ich denke, das passiert jedem, der Gott wirklich begegnet. Wenn du Gott wirklich erkennst, so wie er ist, du wirst klein, du wirst demütig, du gehst zu Boden und merkst eigentlich, dass du gar nicht so cool bist. Und in der Bibel steht, dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen, dem begegnet er. So, das dritte ist, er hört eine Stimme. Und die Stimme sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und was ich so schön finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so, ich sehe euch hier alle, aber ich bin mir sicher, alle Namen kann ich mir nicht auswendig merken. Und dann, wenn ich mit dem dritten rede, kann es passieren, dass ich kurz überlegen muss, wie heißt er jetzt genau, wie heißt er, wie heißt er? Und Gott sagt nicht, oh du, der gerade runtergefahren bist, wie war nochmal dein Name, so nach dem Motto. Gott kennt ihn ganz genau und spricht ihn mit Namen an. Er weiß ganz genau, was in seinem Leben ist. Er weiß, was für ein Verfolger er ist. Er weiß, wie viel Bosheit er gemacht hat. Der hat wirklich so viel Schlimmes gemacht. Und was als viertes passiert ist, Saul fängt mit dieser Stimme an zu reden. Er hört ja da was, er sieht nichts und er fängt an zu reden. Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Und Saul fragt ihn vorher, wer bist du, Herr? So. Und das ist, und zum das fünfte dann, er macht die Augen auf und er sieht nichts mehr, er ist blind. Und ich denke, dieses Blindsein ist auch sowas, wo durch Gottes Gnade, wenn Gottes Licht scheint, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Man sagt, die Wahrheit kommt ans Licht. Wahrheit und Licht sind, würde ich sagen, Geschwister. Die bedingen sich einander. Das eine oder andere geht nicht. Es gibt in der Bibel auch Bibelstellen, die das bezeugen. Wo habe ich sie genau? Da steht's. Johannes 3,21 steht, wer die Wahrheit tut, der kommt ans Licht. Wenn du Wahrheit tut, kommst du ans Licht. Du brauchst dich nicht verstecken, weil du tust ja die Wahrheit. Vor was sollst du dich verstecken? Du kommst ans Licht. Und dann gibt's eine andere Bibelstelle, Epheser 5,9, da steht, Wahrheit ist die Frucht des Lichts. Das heißt, wenn du in der Wahrheit lebst, dann wird Licht kommen. Und du merkst das in der Bibel, der Mose, der Gott begegnet hat, der hat so gestrahlt danach, es war so Licht da plötzlich. Ja? Wahrheit und Licht gehören zusammen. Und auf jeden Fall, der Saulus war blind. Er lag am Boden. Und plötzlich merkte er, dass er die ganze Zeit blind war. Ich denke, das hat ihm Gott gezeigt. Dass er eigentlich dachte, er sieht, aber eigentlich war er die ganze Zeit blind. Und da musste ich an diese Stelle aus Offenbarung 3,17 oder so, glaube ich, steht's, denken, wo Gott zu Laodicea spricht, diese Sendschreiben an die Gemeinden, wo er sagt, du denkst, du bist reich, du hast alles, dir geht's gut, du brauchst nichts. Und ehrlich gesagt, ich denke das manchmal von mir. Ich denke, boah, es ist so schön, dass es uns so gut geht. Aber das ist die Gefahr so groß, dass man denkt, boah, es geht alles so gut und ich habe meine Komfortzone sieht so aus, hier PlayStation, hier die Fernbedienung, hier mein Handy, um die WhatsApp-Nachrichten zu sehen, hier mein Computer und hier die Knabberbox. und bei dem anderen ist noch die Flasche Bier und so. Das ist so die Komfortzone und so. Und dann hat man so einen Drehsessel und dann bewegt man sich und sagt so, mir geht es gut. Ich weiß, konnte sich keiner wiederfinden. Also, mich kann es ja nicht betreffen, ich spiele ja keine Playstation. Auf jeden Fall, was steht in der Bibel? Du denkst, du bist reich, aber eigentlich bist du blind und arm und armselig und jämmerlich. So. Und was ich durch diese Geschichte erkenne, wenn Gottes Licht kommt, dann wird das, was Tatsache in unserem Leben ist, das kommt ans Licht. Aber es kommt nicht ans Licht, damit Gott uns verdammt und uns kaputt macht, sondern es kommt ans Licht, damit Gott uns befreit. Stellt euch vor, gehen wir die ganze Geschichte nochmal durch mit Saul. Jesus wäre ihm nie begegnet. Wie furchtbar das gewesen wäre. Der Saul hätte so weitergemacht und eines Tages wäre er vor Gott gestanden. Und es wäre so furchtbar gewesen, weil der dachte sein ganzes Leben lang, er macht genau das Richtige. Und er verteidigt Gott und er tut für Gott kämpfen. Es wäre so bitter gewesen. Und letztlich war es Gottes großes Erbarmen, dass das, was passiert ist, passiert ist. Es war Gottes großes Erbarmen, dass er diese Erscheinung hatte, dass er dieses Licht hatte, dass er blind wurde, dass er wirklich plötzlich gemerkt hat, er ist ja nur armselig und arm dran eigentlich. Und ich denke, manchmal in unserem Leben passieren sogenannte Showstopper. Wisst ihr, was Showstopper sind? Wer weiß nicht, was ein Showstopper ist? Oh, doch. Also Showstopper ist folgendes, eigentlich kommt das von der Dramaturgie oder wenn man so ein Bühnenspieler, Theater, wie auch immer, da gibt es so gewisse Bereiche oder bei einem Musical und da wird fast schon erwartet, dass du klatscht. Ja, und das ist dann ein Showstopper, die machen dann extra Pause und dann, so. Aber ich kenne eigentlich Showstopper aus der IT und Showstopper aus der IT sind eher böse. Du hast ein Projekt und du machst und machst und tust und wir entwickeln ständig weiter, bei uns auch. Da sind so Riesenprojekte und dann entwickelst du da und dann entwickelst du da und plötzlich kommt ein Fehler und du hast keine Ahnung, wo kommt der her. Und wenn du den nicht behebst, dann musst du das ganze Ding canceln. Sagt dir wahrscheinlich was, Pascal. Und das sind ganz böse Dinge, weil da tut dein Herz dann plötzlich so du und du denkst, Hilfe, Hilfe, was soll ich tun? Deshalb Showstopper ist für mich eher so das eher Unangenehme, wenn ich von Showstopper rede. Und ich bin mir persönlich, ich bin überzeugt, dass Gott in unserem Leben solche Showstopper manchmal einbaut, dass wir unsere Show stoppen. Ja. Und jeder reagiert unterschiedlich. Es gibt genügend Leute, und das kann mir auch passieren, wenn dann so ein Showstopper kommt, so wumm, jetzt mag ich aber nicht mehr. Ich habe so viel geackert und so viel getan und jetzt kommt dieser Showstopper und ich habe doch alles richtig gemacht. Und jetzt mag ich nimmer. Aber es gibt auch die anderen Typen, die total aggressiv werden und sagen, jetzt ist recht. Und dann geben sie doppelt Vollgas. Und dann kommt der nächste Showstopper und dann sagen sie, und jetzt noch schneller. Und dann ist die Gefahr, dass du ausbrennst. Dann gibt es Leute, die in ihr Kämmerlein gehen und einfach heulen und sagen, warum ist die Welt so böse zu mir? Aber das Schöne ist, Gott kennt uns alle. Und Gott kann jedem begegnen. Und jeder hat irgendso, jeder reagiert auf irgendeine besondere Art auf so Showstopper. Ich glaube, dass keiner von uns sagt, oh Herr, was willst du mir jetzt sagen? Gerade ist meine Waschmaschine kaputt gegangen. Also die Woche war bei uns wirklich heftig. Also ich habe es heftig empfunden. Erstmal ging die Heizung nicht gescheit. Dann musste ich in der Arbeit ganz hektisch was tun und dann habe ich irgendwie tausende Belege ruiniert. Dann mache ich ein bisschen ruhiger, bleibe einen Tag daheim. Dann war unser Abfluss im Keller verstopft, Wasser kam hoch, Piepser, so. Und noch viele Sachen mehr. Die Woche war wirklich, das war Wahnsinn, was die Woche abging. Und der Punkt ist der, dass, glaube ich, Gott will zu uns reden. Wenn so ein Showstopper passiert, dann sagt er, kann es vielleicht sein, dass Gott dir gerade was sagen will? Dass er nur will, dass du kurz Pause machst und er dir was sagen will. Und ich denke, der Saulus hat das begriffen, An einer anderen Stelle heißt es, die haben ihn dann die Männer weggeführt und was hat er gemacht? Er hat gebetet. Und ich glaube, er hat nimmer so gebetet. Ah, Gott, lass mich die Christen vernichten, sondern er hat, glaube ich, echt erkannt, wie falsch er war. Und er hat vielleicht viel geweint. Und jetzt kommt das interessante Ding noch dazu. Das heißt, das eine ist, wenn Gottes Licht scheint, dann passiert Veränderung. Ja, beim Saulus ist echt was passiert, muss ich sagen. Und von den anderen Männern, die herumstanden, wird auch berichtet, dass sie das Licht gesehen haben. Es war ein total grelles Licht. Das war ja mittags. Das war nicht abends oder nachts. Es war mittags und da war ein Licht. Das muss so hell gewesen sein. Aber von denen wissen wir nicht, was passiert ist, ob sie auch ihr Leben verändert haben. Aber der zweite Punkt, den ich sagen will, der auch ganz, ganz wichtig ist. Gott ist keine One-Man-Show. Das heißt, Gott gebraucht seine Jünger dazu, auch Licht zu sein, wie du gesagt hattest, Eva, in deinem Eindruck. Das heißt, es gibt nicht nur, wenn wir auf diese Welt von oben gucken, ein Licht, es gibt viele Lichter. Warum? Weil Gott will, dass wir Licht sind. Und das sehen wir in dieser Geschichte auch. Und zwar, jetzt ist die folgende Situation, der Saulus, der große Christenverfolger, ist irgendwo. Und wie geht's jetzt weiter? So, und jetzt kommen wir ins Spiel. Ich muss nur kurz suchen. Also Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Also ich lese Apostelgeschichte 9 ab Vers 8. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Das heißt, er ist trotzdem nach Damaskus gekommen. Er hat erstmal keinen verfolgt. Wir sehen gleich, wie es weitergeht. Und er konnte 3 Tage nicht sehen. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber denk dran, die 9. Plage, wie lang war die? Wie lang konnte Saulus nicht sehen? Ja, es hat irgendeinen Zusammenhang vielleicht, mir hat sich noch nicht erschlossen. Ich finde es sehr interessant, Jesus war auch 3 Tage im Grab. Auf jeden Fall, der Saulus fastete, er aß und er trank nicht. Also er war echt betroffen, der Kerle. Und jetzt wird es interessant. Es war bei einem Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Ananias. So. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wurde. So. Gott gebraucht seine Jünger, aber wann kann er sie gebrauchen? Wenn wir im Licht wandeln, wenn wir da sind, wo Gott ist, wenn wir in seiner Nähe sind. Wo Gott sprach Ananias, war die Voraussetzung, dass der Ananias da war und hörte, dass er sagt, ja, Herr. Und was sagt der Ananias dann noch? Hier bin ich, Herr. Er wusste ja nicht, was Gott von ihm will. Er hat vielleicht gedacht, irgendwas Einfaches. Aber es wird ja ganz schön kompliziert. Und das sagt mir, dass der Ananias bestimmt schon ein Mann war, der hat schon mit Gott das eine oder andere erlebt, weil ich glaube nicht, dass Gott uns überfordert. Weil wenn du das genau liest, was Gott jetzt ihm sagt, ah, das ist schon heftig. Gott sagt ihm, geh in diese Straße. Hat Gott dir schon mal gesagt, geh in die Müllerstraße 13, da wirst du einen finden, der heißt Paul, und dem sagst du, so und so ist in deinem Leben das passiert, aber jetzt komme ich, und du hast auch vielleicht das gesehen schon und du weißt, dass ich komme, ich bin ja der Ananias, so. Was ist, wenn du dich verhört hast? Hat vielleicht Gott gar nicht geredet? Ihr merkt, da wird's spannend. Das heißt, der erste Teil, der geht noch. Erster Teil ist, in der Gegenwart Gottes sein, da zu sein, wo Gott ist, zu hören, seine Stimme zu hören. So, dann redet Gott. Ananias hört es auch. Jetzt wird's spannend. Und da ist es, glaube ich, das wirklich, wo Gott uns auch helfen will und lehren will, dass wir mutig sind, weil jetzt kommt es auf etwas drauf an, was vielen von uns fehlt, den Mut. Den Mut, dann auch das zu tun, was Gott gesagt hat. Du kriegst keine Unterschrift mit Papier, hier dein Gott und alles Schriftle und du musst es nur ablesen, sondern du hast einen Gedanken. Und das meistens ist, also ich kenne von kaum oder von keinem, der wirklich eine hörbare Stimme gehört hat, sondern meistens, wenn du von Leuten hörst, es sind Gedanken, die dann so reinkommen, die dich nicht mehr loslassen. Und dann ist die Frage, was machst du mit diesem Gedanken? Ich bin ja mal am Plattenberg da spazieren gegangen und dann hatte ich auch einen Gedanken, bin gelaufen, dann ist mein Mann begegnet und plötzlich kommt so ein Gedanke, sag ihm, er soll sich nicht umbringen, sondern Jesus hat Hoffnung für ihn, er will ihm ein neues Leben schenken. Ja, der Mann war nicht so vielleicht wie du, Wolfgang. Wenn der meine runterhaut, dann bin ich bedient. Und dann bin ich an ihm vorbeigegangen und habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich denke, es passt gut. Dann habe ich gesagt, Herr, wenn das Wort jetzt wirklich von dir war, habe ich mich umgedreht, soll er sofort kehrt machen und wieder auf mich zukommen. Der war an mir vorbei. Hätte ich sein lassen können. Genau das ist passiert. Und dann wusste ich, jetzt muss ich Farbe bekennen. Und dann habe ich ihm das gesagt und er stand einfach da und hat geguckt und hat zugehört und hat nichts gesagt. Und ich habe einfach gemerkt, es war das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und was mit ihm passiert ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er es wirklich, das Reden Gottes in seinem Leben angenommen hat. Und ich bin fröhlich weitergezogen. Es ist so schön, wenn du merkst, dass Gott das wirklich gebraucht. Und jetzt kommen wir zurück zu Ananias. Ananias braucht brutal viel Mut, weil in Damaskus hat es sich schon rumgesprochen, dass jemand kommt, der sie verfolgen will. Und der Ananias sagt, aber, Vers 13, Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Ananias hat vielleicht gedacht, Gott wusste das noch nicht, die neuesten News. Der hat nicht Twitter und so weiter, dass er das gelesen hat, was da vor sich geht. Der aber sprach, geh hin, du kommst nicht aus. Und das finde ich so witzig. Vorher sagte nämlich, ich finde das so witzig, wir sagen oft, Herr, ich bin bereit, aber sende einen anderen. In Vers 11 steht, denn siehe, er betet und hat im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias gesehen. Und Ananias wusste, er kommt nicht aus dieser Nummer. Weil der Saulus wird nur offen sein, wenn einer kommt, der Ananias heißt. So, und dann wusste er eigentlich, Gott will von ihm, dass er geht. Und dann macht er sich auf. Aber wie gesagt, dieser Punkt, es braucht Mut und es kommen Zweifel. Und ich denke, das ist ganz normal. Wenn Gott dir was sagt, und das ist vielleicht ungewöhnlich, dann werden Zweifel kommen. Die Frage ist nur, was machst du mit diesen Zweifeln? Bestimmen die Zweifel dein Leben oder bestimmt das, was Gott dir sagt, dein Leben? Und heutzutage gibt es nämlich noch was, was uns hindert, wirklich loszugehen. Das sind diese ganzen Ablenkungen. Wir haben so viel. Ich finde das Lied von dem Tim Bensko, so gut, nur noch kurz die Welt retten, nur noch 148 Mails checken und dann mache ich das, was ich machen will. So, wir sagen noch, Herr, ich bin bereit, aber lass mich nur noch meine Arbeit, lass mich nur noch schnell das Wohnzimmer putzen, lass mich nur noch das und das und das und das und dann ist es 10 Uhr abends und wumm, fällst ins Bett und bist halb tot. Ja. Und Zweifel sind normal. Aber ich finde es so toll, die Geschichte Ananias, was macht er? Er macht sich auf. Er geht in diese Straße und die erste Sache, die passiert, wenn wir uns aufmachen, dann werden wir Wunder und Zeichen erleben, das hast du noch nicht gesehen, wirklich. Das erste, was passiert, was wirklich ein Wunder für ihn ist, er kommt in diese Straße Und Saulus ist da. Vielleicht wäre es ihm lieber gewesen, er wäre nicht da gewesen. Weil manchmal machen wir das, was wir so gemeint haben zu hören, und der hat ja ein riesen Risiko eingegangen. Wenn er sich nur ein bisschen verhört hätte, hätte Saulus ihn mit seinen Leuten gefangen genommen. Er wäre der Erste gewesen, der gefoltert, getötet, was auch immer geworden wäre. Aber er hatte dieses unglaubliche Vertrauen, dass er sagt, Herr, wenn du sprichst, dann will ich's tun, egal was es kostet. Erste Wunder, Saulus ist wirklich da. Ganz ehrlich, wer hat das schon mal erlebt, dass Gott dir sagt, so geh hin und hin und hin und da wirst du den finden und so weiter. Und der hat sogar in der Erscheinung gesehen, dass du kommen wirst. Schon ein Riesenwunder. Und ich finde, dass Gott so ein toller Dirigent ist von diesem Orchester des Lebens. Er tut nicht nur den einen sagen, geh hin, sondern er bereitet den anderen vor, dass einer kommt, dass das alles zusammenpasst, dass es nicht kompliziert ist, dass es einfach sich zusammenfügt. Das zweite Wunder, vielleicht hat Ananias das noch nie erlebt. Ananias betet mit ihm und er wird sehend. Ein Blinder sieht. Er steht, es fiel wie Schuppen von seinen Augen und er sah. Das dritte Wunder steht in Apostelgeschichte 22. Er sagt, wasche deine Sünden ab und lass dich taufen. Und er führt Saulus zu Jesus. Diesen großen Christenverfolger, der Ananias, der hatte danach echt was zu erzählen. Der konnte echt Stories von der Liebe, von dem, was Gott tut, wirklich erzählen. Und was er nicht wusste, er legt den Baustein für einen riesen Missionar, der die Welt verändern sollte. Und warum? Nur weil er diesen Mut hatte, zu gehen und nicht zu sagen, nein, es ist zu bequem, und es geht uns doch allen so und mir auch so, dass wir so unsere Bequemzone haben, sondern uns aufzumachen. Wir waren vor ein paar Wochen in Österreich mit der Christine, wollten ein paar schöne Tage machen, einfach so 3 Tage entspannen und waren in einem Haus. Und immer wenn wir so unterwegs sind, manchmal denke ich, Herr, lass mich doch irgendwie ein Segen sein, wenn es nur möglich ist, irgendwo ganz unkompliziert. Und dann bin ich mal runtergegangen zur Rezeption. Ich weiß nicht, hatte ich sogar einen Impuls, geh mal zur Rezeption, keine Ahnung. Und höre, wie diese Hausherrin da eine Predigt hört von Joyce Meyer. Und dann kam sie und dann frage ich, haben Sie gerade eine Predigt gehört? Sagt sie, ja. Habe ich gesagt, haben Sie Joyce Meyer? Ja, sie hört das so. Und wir sind ins Gespräch gekommen und dann habe ich irgendwie gedacht, wie können wir ein Segen sein für diese Frau? Und zum Schluss haben wir dann einfach gefragt, und es kostet Mut, habe ich gefragt, dürfen wir noch mit Ihnen beten, bevor wir gehen? Und es war ganz unkompliziert. Wir haben uns hingesetzt und wir haben gebetet. Christine war auch dabei. Und ich habe so empfunden, wir fingen nicht an zu beten und die Gegenwart Gottes war so stark da. Und die Frau fing an zu weinen und es war so eine schöne Atmosphäre. Und als wir dann uns verabschiedeten, hat sie uns ganz fest gedrückt und wir gingen und ich wusste, es hat nur 20 Sekunden Mut gekostet und es hat ganz viel vielleicht für die Ewigkeit gebracht. Und wir haben in Österreich, war es auch interessanterweise, einen Film gesehen, den kennt ihr vielleicht auch, komm, wir kaufen einen Zoo. Es ist jetzt kein weltbewegender Film, aber es gibt eine Aussage in dem Film, die mich echt bewegt hat. Und die möchte ich mal vorlesen. Manchmal, und da geht es darum, wie der Mann seine Frau kennengelernt hat, erzählt dem Jungen das, weil der Junge hat auch so, er traut sich nicht wirklich, er ist so unentschlossen. Und dann sagt der Vater ihm, manchmal muss man nur 20 Sekunden unglaublich mutig sein, wenn du den Mut hast, dich zum Affen zu machen, dann verspreche ich dir, kommt etwas Großartiges dabei heraus. Und ich habe das Gefühl, wie Gott es mir auch zugesagt hat und wie Gott es uns heute auch zusprechen will, wenn du nur 20 Sekunden diesen Mut hast, dich zum Affen zu machen und du machst dich oft gar nicht zum Affen, du denkst nur, du machst dich zum Affen, verspricht Gott dir, kommt etwas Großartiges dabei heraus. Und ich denke, die größten Wunder erleben wir, wenn es uns etwas kosten darf. Wenn es uns ein bisschen Mut kostet, wenn es uns ein bisschen Überwindung kostet. Und ich bin auch schon fast fertig mit der Predigt. Und ich will nur noch auf eine letzte Sache was sagen. Immer da, wo es was Echtes gibt, gibt es auch was Falsches. Und ich habe jetzt nur dieses Beispiel hier. Es gibt echte Kerzen und es gibt falsche Kerzen. Ja? Und vom Teufel heißt es, er verkleidet sich gerne als Engel des Lichts. Ja? Die hat sogar die Funktion, dass sie flackert. Ja? Und die sieht aus wie Wachs, ist aber kein Wachs und die brennt auch nicht. Und die kannst du so halten, so, da fließt auch kein Wachs raus. Aber es ist kein echtes Licht. Wenn du die im Wohnzimmer hast, sieht es bescheuert aus, kann man das sagen? Ich habe ja gemeint, ich tue uns einen Gefallen und kaufe diese Kerze. Er sagt, ja, dann wird es kein Feuer mehr geben. Einmal war diese Kerze im Wohnzimmer und dann haben wir sie ausgemacht. Jetzt ist sie im Keller und irgendwann haue ich sie wahrscheinlich weg. Ich habe gleich, weil ich nicht nur eine Kerze kaufe, gleich drei oder vier gekauft, weil ich immer gern so diese Sammelpack kaufe. Das echte Licht hat eine ganz andere Qualität wie falsches Licht. Und ich denke, wichtig ist, dass wir, ich drehe über die Kabel ganz vorsichtig, dass wir uns nicht von falschem Licht blenden lassen, sondern wirklich das echte Licht suchen. Und das echte Licht ist nur Jesus. Jesus ist das Licht. Und Jesus will uns als Licht gebrauchen. Und wir wollen jetzt noch zwei Lieder, denke ich, spielen. Vielleicht könnt ihr auch hochkommen vom Lobpreisteam. Dass wir die Zeit einfach haben, jeder für sich selber, Gott zu sagen, wie will ich mich entscheiden? Und ich denke, jeder entscheidet sich, weil wenn du dich nicht entscheidest, triffst du auch eine Entscheidung, dich nicht zu entscheiden. Ja? Dass jeder sich entscheidet, dass er sagt, Herr, die, die Jesus schon kennen, dass du sagst, lass mich ein Licht sein für dich. Und gib mir diesen Mut, der ich brauche. Dieses wie ein Löwe zu sein in dem richtigen Moment, wenn es drauf ankommt. Und gib mir das, dass ich deine Stimme höre, dass ich höre, was du mir sagen willst. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du dich ausstreckst zu diesem Licht hin, das dich erhellen kann, das dir die Wahrheit zeigen kann, das dir zeigen kann, wie wertvoll dich Gott gemacht hat. Gott hat Saulus eine neue Identität gegeben, einen neuen Namen, eine neue Berufung, ein neues Lebensziel. Er hat sein ganzes Leben verändert und Gott möchte es auch mit uns machen. Amen.